Ja, wir haben ja jahreszeitmäßig bedingt einen kleinen Exkurs gemacht, uns mit dem Thema der Ernte in der Bibel beschäftigt. Und ich möchte jetzt zurückkehren zu dem Thema, das wir verlassen hatten oder wo wir noch nicht ganz fertig damit waren. Das Thema der Priester, des Priestertums. Ich hoffe, ihr könnt euch noch zurückerinnern. Wir haben uns als erstes beschäftigt mit der Frage, was versteht die Bibel überhaupt unter einem Priester? Was meint die Bibel, wenn sie vom Priestertum redet? Das Thema des Priestertums, das Thema der Priester, das zieht sich ja letztendlich, und ich denke, das werden wir heute auch noch mal deutlich sehen, wie ein roter Faden durch die Bibel. Wir finden Priestertum bereits im ersten Buch Mose. Aber auch wenn wir das letzte Buch der Bibel aufschlagen, finden wir dieses Thema wieder im Buch der Offenbarung. Und deswegen haben wir uns als erstes die Frage gestellt, was versteht die Bibel unter einem Priester? Und wir haben gesehen, dass ein Priester jemand ist, der das Recht und die Fähigkeit hat, Gott zu nahen, vor Gott zu treten, in seiner Gegenwart zu stehen. In 1. Mose 3 haben wir dann aber festgestellt, dass durch die Sünde, durch den Sündenfall, der Mensch diesem Recht und auch dieser Fähigkeit beraubt worden ist. Durch die Sünde ist der Mensch beraubt den Zugang zu Gott. Der Mensch hat kein Recht und er kann auch Gott nicht mehr nahen, er kann in seiner Gegenwart nicht mehr stehen. Es ist Gott selber, der in seiner Heiligkeit als der gerechte Richter dem Menschen dies verwehren muss. Die Gemeinschaft zwischen einem heiligen Gott und einem schuldigen und durch von der Sünde durchdrungenen Geschöpf ist nicht möglich. Aber wir haben dann gesehen, dass in seiner Gnade Gott selber dafür sorgt, diese für uns Menschen so unüberwindbare Kluft, dass Gott diese selbst überwindet. Und über die ganze Heilsgeschichte hat Gott immer wieder Einzelne oder bestimmte Gruppen aus dieser Menge der gefallenen Geschöpfen zu Priestern berufen, hat ihnen das Recht und die Fähigkeit verliehen und gegeben, dass sie dem heiligen Gott wieder nahen können, in seiner Gegenwart stehen können. Denken wir zum Beispiel an Melchisedek, 1. Mose 14, der genannt wird ein Priester Gottes des Höchsten. Denken wir an die Familie Aarons aus dem Stamm Levi. Und so haben wir uns dann damit beschäftigt, mit dem 3. Mosebuch, in den Kapitel 8 bis 10, was wir dort für Grundsätze und Prinzipien über das Priestertum lernen können. Wir haben gesehen in Kapitel 8, wie Gott die Priester einsetzen lässt, wie er in Kapitel 9 das Priestertum Aarons und seiner Söhne bestätigt. Aber wir haben dann gesehen, dass genau am gleichen Tag, an dem Gott Aaron und seine Söhne einsetzt und ihr Priestertum bestätigt, wie wir hier bereits schon wieder den Fall der Priester haben, nämlich durch das Versagen der Priestersöhne Nadab und Abihu, was uns in den Anfangsversen von Kapitel 10 dargestellt wird. Und wann immer wir uns mit dem Thema Priestertum beschäftigt haben wir gesehen, wenn es um die Verantwortung des Menschen geht, dass auf der Seite des Menschen immer Versagen ist. Dass die großartige Gnade und die Vorrechte und die Berufung, die Gott in die Hand des Menschen legt, die Gott ihm anvertraut, dass der Mensch das immer wieder kaputt macht, zerstört durch seine Sünde, durch seinen Eigenwillen, durch seinen Ungehorsam. Und immer wenn wir uns menschliche Priester anschauen, dann schreit alles nach einem vollkommenen Priester. Dass es einen Priester Gottes geben muss, der ein ewig gültiges, der ein vollständiges Werk vollbringt, der seine Priesterdienst auf eine Art und Weise erfüllt, dass alle Anforderungen Gottes erfüllt werden und der frei ist von jeglichem Versagen. Und das Wunderbare ist, wir haben diesen Priester gefunden, nämlich in der Person des Herrn Jesu. Und dazu möchte ich uns nochmal eine Stelle lesen. Lasst uns gemeinsam aufschlagen, Hebräerbrief Kapitel 7, die Verse 24 bis 26. Hebräer 7, ab Vers 24. Dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher vermag er auch diejenigen völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er allezeit lebt, um sich für sie zu verwenden. Denn ein solcher Hohepriester geziemte uns auch heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden. Und hier in Vers 25, da lesen wir diese wunderbaren Worte. Er vermag zu erretten. Hier haben wir einen Priester, der genau das vermag, was all die Priester über die Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch aufgrund ihrer Sünde, aufgrund dessen, dass sie der Vergänglichkeit, dem Tod unterworfen waren, was sie nicht vermochten. Aber das Interessante ist, es reicht dem Geist Gottes hier nicht aus, nur zu sagen, er vermag zu erretten. Das wäre für sich alleine genommen schon großartig genug. Sondern er fügt noch etwas Zweites hinzu, er vermag völlig zu erretten. Oder Menge und Schlachter übersetzen es sinngemäß mit vollkommen erretten. Dieses Wort, das kommt hier nur an dieser, oder es sind eigentlich drei Wörter, die kommen nur hier an dieser Stelle vor und es bedeutet so viel wie aufs Völligste. Es kann auch bedeuten, wenn man den zeitlichen Aspekt nimmt, für immer. Und diesen Wort, das hier verwendet wird, steckt das Wort Ziel drin. Also dieses völlig Erretten bedeutet, dass sozusagen ein gestecktes, ein vorgegebenes Ziel völlig erreicht wird, völlig erfüllt wird. Und das ist hier der Gedanke, wenn es heißt, er vermag zu erretten, er vermag völlig zu erretten. Hier haben wir diesen vollkommenen hohen Priester, der dieses ewig gültige, vollständige Werk, das allen Anforderungen Gottes in vollkommener Weise entspricht, vollbracht hat. Und so bleibt jetzt noch eine Frage offen. Ja, was lehrt dann jetzt das Neue Testament über Priester und Priestertum? Wir haben gesehen im Alten Bund die Söhne Aarons mit Aaron. Gibt es im Neuen Testament eine Entsprechung? Und wir haben schon eine Andeutung hier in dieser Stelle in Hebräer 7, dass es wohl sowas geben muss. Denn es heißt, die durch ihn Gott nahen. Das heißt, auch im Neuen Bund gibt es offensichtlich Menschen, die von Gott dazu berufen und von Gott befähigt sind, ihm zu nahen. Und es hängt zusammen mit dem Dienst des vollkommenen Hohepriesters. Das ist das, womit wir uns heute beginnen wollen zu beschäftigen. Was sagt das Neue Testament, was lehrt das Neue Testament über das Priester und Priestertum? Und dazu wollen wir als erstes, und das ist interessant, in das letzte Buch der Bibel gehen, in das Buch der Offenbarung. Und ich bitte euch dazu, mit mir aufzuschlagen, Offenbarung Kapitel 1, die Verse 4 bis 6. Offenbarung Kapitel 1, die Verse 4 bis 6, da lesen wir Johannes den sieben Versammlungen, die in Asien sind. Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und wahrscheinlich kennt der eine oder andere von euch das, was in Vers 6 steht. Da gibt es nämlich in unserem Liederbuch, in den Glaubensliedern, das Lied Nummer 126, wo man genau diesen Bibelvers in Liedform gebracht hat. Und dieses Lied gilt auch heute noch als die heimliche Hymne der Brüderbewegung. Aber was bedeutet das eigentlich, was da steht? Und dazu müssen wir uns den Zusammenhang etwas anschauen. Das Buch der Offenbarung beginnt mit einer Einleitung, die die ersten 8 Verse umfasst. Die Verse 1 bis 3 sind das Vorwort. Vers 3 haben wir eine Seligpreisung. Und dann kommt in den Versen 4 bis 6 das, was sozusagen in der Antike einen klassischen Briefeingang ausmacht. Der Absender nennt sich, also der Schreiber, der den Brief versendet. Die Empfänger werden genannt und dann folgt der Gruß mit dem Segenswunsch Gnade und Friede. Aber jetzt kommt etwas Besonderes. Jetzt wird uns genannt, also der Segenswunsch ist Gnade und Friede. Und an diesen Segenswunsch schließt der Geist Gottes einen Lobpreis über alle drei Personen der Gottheit an. Und er zeigt damit auf, dass der dreieinige Gott es ist, der die Ursache, der die Quelle, der derjenige ist, der uns Gnade und Friede gewährt. Aber auch das war dem Geist Gottes noch nicht genug, sondern er packt das Ganze letztendlich in ein Kunstwerk. In ein Kunstwerk. Und zwar in einer dreifachen Dreierstruktur. Wir haben die drei Personen der Gottheit. Und dann haben wir drei Aussagen über die Person des Herrn Jesus, wer er ist. Und daran schließen sich an drei Aussagen über sein Werk, was er getan hat. Und durch diese Struktur wird insbesondere die Person und das Werk des Herrn Jesus in besonderer Weise hervorgehoben und vor unsere Herzen gestellt. Zunächst einmal, er beginnt mit Gott. Gnade und Friede kommt von dem, und das ist interessant, wie er es ausdrückt, der da ist, der da war und der da kommt. Und interessant ist auch hier die Reihenfolge. Wenn man die Reihenfolge chronologisch machen würde, dann würden wir sagen, der da war, Vergangenheit, der da ist, Gegenwart und der da kommt, Zukunft. Aber es ist interessant, die Reihenfolge ist, der da ist, Gegenwart, der da war, Vergangenheit und der da kommt, Zukunft. Johannes möchte hier betonen, der ewige, unveränderliche Gott in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Und natürlich erinnert uns dieser Titel sofort an das, was Gott oder wie Gott sich Mose am brennenden Dornbusch geoffenbart hat in 2. Mose Kapitel 3. Ich bin, der ich bin. Aber wir haben hier auch eine Anspielung an Jesaja 41, Vers 4, wie es in der Septuaginta zitiert wird. Ich lese euch einmal vor, wie es in unseren Bibeln steht. Jesaja 41, Vers 4, da heißt es, wer hat es gewirkt und getan, der die Geschlechter ruft von Anfang an, ich, der Herr, bin der Erste und bei den Letzten bin ich derselbe. Also ich bin der ewige, unveränderliche Gott. In der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes wird es aber so übersetzt, ich bin Gott, ich bin der Erste und bis in das Kommende hinein bin ich. Und daraus formuliert Johannes, der da kommt. Und es soll uns aufzeigen, seine souveräne Herrschaft in der Gegenwart, betont vorangestellt, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Und was für eine wichtige Botschaft ist das auch für uns, dass es Gott ist, der herrscht, dass es Gott ist, der alles in seiner Hand hält, der das ganze Weltgeschehen nach seinem Plan ausführt. Auch wenn wir das nicht so empfinden, auch wenn es uns oft nicht so erscheint, denken wir an das Buch der Offenbarung, Verfolgung, die Mächte dieser Welt sich selber gegen Gott und gegen sein Volk erheben. Und selbst wenn wir diese Woche wieder am Rande des Dritten Weltkrieges sein sollen, so ist doch wahr, ich bin der da ist. Mit der Vergangenheit, das bereitet uns am wenigsten Mühe, aus der Vergangenheit können wir Gottes Herrschaft, seine souveräne Regierung, wie er die Ereignisse lenkt und seinen Plan ausführt, das bereitet uns keine Probleme oft zu sehen. Aber wohl für die Gegenwart. Und wir bekommen auch die Zusage, der da kommt, das heißt, er führt alles zu einem festgesetzten Ziel. Und gerade das Buch der Offenbarung zeigt uns ja, wie Gott gegen alle Widerstände, gegen alle Mächte, seien es geistliche Mächte der Finsternis oder gegen alle politischen Mächte, gegen alle Gottlosigkeit, er führt seine Sache sowohl für diese Erde als auch für die Erlösten zum Ziel. Und deswegen kommt von diesem Gott Gnade und Frieden. Das zweite ist, da wird hier genannt, die sieben Geister, die vor seinem Thron sind. Das dürfen wir jetzt nicht so verstehen, als ob es sich um sieben einzelne Geister handeln würde, sondern es geht um den Heiligen Geist, der hier dargestellt wird in seiner Fülle, in seiner Mannigfaltigkeit und in der ganzen Erfüllung seiner Kraft. Er wird hier gezeigt in diesem siebenfachen Geist als in der Vollkommenheit seiner Person und in der Fülle seines Wirkens. Wir haben noch den Zusatz, vor seinem, das heißt Gottes Thron, bedeutet, er steht in Gemeinschaft und in der Gegenwart Gottes. Und dann wird uns eben die dritte Quelle gezeigt, Jesus Christus. Und von ihm werden drei Dinge ausgesagt. Erstens, er ist der treue Zeuge. Das bezieht sich auf die Vergangenheit, als er als Mensch hier auf dieser Erde war. Dann ist als zweites der Erstgeborene der Toten. Und damit sind zwei Dinge verbunden. Hier ist ausnahmsweise mit dem Wort Erstgeborenen in Bezug auf den Herrn Jesus auch ein zeitlicher Aspekt damit verbunden. Der Herr Jesus ist tatsächlich der Erste, der von den Toten im vollsten Sinne auferstanden ist. Wir haben zwar im Alten Testament oder auch in den Evangelien, wenn er denkt an Lazarus, wenn er denkt an die Tochter des Jairus oder an diesen Jüngling der Witwe von Nain, dann haben wir Totenauferweckung. Aber diese Toten sind alle zurückgekehrt in ihr physisches, biologisches Leben und sind dann irgendwann wieder gestorben. Aber der Herr Jesus ist der Erste, der in dem vollen Sinne von den Toten auferstanden ist. Dass der Tod ein für alle Mal überwunden ist. Dass ein für alle Mal Unvergänglichkeit ans Licht gekommen ist. Erstgeborener der Toten spricht von seinem Sieg, von seinem Triumph über den Tod. Aber der Begriff Erstgeborener beinhaltet im Neuen Testament, wenn er als Titel gebraucht wird, viel weniger der Gedanke der zeitlichen Reihenfolge, als vielmehr den Gedanken der Rangfolge. Der Erstgeborene ist immer der, der den höchsten Rang hat. Und dazu möchte ich euch eine Stelle lesen, die uns dann nämlich auch hilft, den zweiten Begriff, den dritten Begriff zu verstehen. Schlagt einmal auf Psalm 89. Einige kennen es ja aus der Bibelstunde schon, Psalm 89, da lesen wir in Vers 21 von David: Ich habe David gefunden, meinen Knecht, mit meinem heiligen Öl habe ich ihn gesalbt. Und dann redet Gott weiter über David und dann heißt es in Vers 28, so will ich auch ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der Könige der Erde. Also Gott macht David, und das weist natürlich auch prophetisch voraus auf den wahren Sohn Davids, Gott macht David zum Erstgeborenen. Wenn wir jetzt aber die zeitliche Geburtsfolge anschauen, dann war David ja der Jüngste. Er war der Achte. Aber er sollte von Gott zum Erstgeborenen gemacht werden. Das heißt, er sollte zu dem werden, der den höchsten Rang einnimmt. Und das wird uns dann auch im zweiten Satz klar. Da wird es uns erklärt, zum Höchsten der Könige der Erde. David war weder der erste König, noch war er biologisch gesehen der zeitlich zuerst geboren. Aber Gott hat ihn zum Erstgeborenen gemacht. Und das heißt, David sollte zum höchsten König werden, vor allem natürlich in der Person des wahren Sohnes Davids, in der Person des Herrn Jesus. Und so bedeutet dieser Begriff der Erstgeborene der Toten, es werden viele aus den Toten auferstehen. Aber innerhalb dieser Gruppe der von den Toten Auferstandenen wird der Herr Jesus immer der Ranghöchste sein. Der, der den Vorrang vor allem hat. Noch eine zweite Stelle aus dem Neuen Testament, wo wir sehen, dass genau dieser Begriff in diesem Zusammenhang oder in dieser Bedeutung verwendet wird. Kolosser 1. Vers 18, da heißt es, und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Also die Bedeutung des Erstgeborenen ist, dass er in allem den Vorrang haben soll. Er steht vor allem. Er ist derjenige, der in der Rangfolge an der höchsten, an der ersten Stelle steht. Und das erklärt uns auch den dritten Begriff, der Fürst der Könige der Erde. Dieser Begriff Fürst kann man auch übersetzen mit der Oberste, der Höchste oder der Herrscher der Könige der Erde. Und das weist uns auf die Zukunft hin. Wenn der Herr Jesus wieder auf diese Erde kommen wird, um sein Reich aufzurichten, dann wird er der Oberste aller Könige sein. Dann werden alle Könige dieser Nationen, alle Könige unter den Menschen, werden seiner Herrschaft unterworfen sein. Er wird über ihnen stehen, er wird über sie regieren und über sie herrschen. Und dann fügt der Geist Gottes eben diesen Zusatz an, in Form eines Lobpreises. Es geht ihm nicht nur darzustellen, wer diese Person ist, sondern auch, was er getan hat. Johannes unterbricht hier seine Gedanken und er bricht sozusagen in Lobpreis, in Anbetung aus, stellvertretend für alle Gläubigen. William Kelly hat so formuliert, so drückt sich das Herz aus, dass seine ganze Freude an Jesus findet. Und es ist doch interessant, oder mich fasziniert es immer wieder, dass wenn es um solche Dinge geht, wie die Person des Herrn Jesus, seine Herrlichkeit und die Größe seines Werkes, dann wird es nicht nur, oder der Geist Gottes zählt es uns nicht nur akademisch auf, erstens, zweitens, drittens, viertens. Sondern wenn wir auch an Epheser 1 denken, es ist immer verknüpft in einen Lobpreis eingebunden. Die Segnungen, die Auswirkungen für die Erlösten. Und ist das nicht manchmal unser Problem, dass wir das Heil, die Errettung und auch die Segnungen, die wir durch die Errettung empfangen, dass wir das als etwas viel zu Selbstverständliches für uns annehmen? Geradezu, als ob wir einen Anspruch, ein Recht darauf hätten, als ob Gott gar nicht anders handeln hätte können, als uns diese Dinge zu geben. Aber wir sehen bei den Aposteln, dass sie durch den Heiligen Geist beim Schreiben, beim darüber nachdenken, dass sie immer und immer wieder überwältigt davon werden. Und sie können nicht anders als ihren Lobpreis, ihre Anbetung, über ihre Freude darüber auszudrücken, wer der Herr Jesus ist und was das Heil umfasst. So auch hier. Und was sind jetzt diese drei Dinge, die dieses Lob in uns auslösen sollen? Es ist erstens seine Liebe. Es ist zweitens sein Opfer, sein vergossenes Blut. Und es ist drittens sein Handeln mit uns, den Erlösten, zu was er uns berufen hat. Das erste ist seine Liebe. Es heißt hier, dem, der uns liebt. Jetzt haben vielleicht manche die Schlachterübersetzung, da heißt es, dem, der uns geliebt hat. Es geht hier um eine Lesart, der Unterschied ist die Zeitform. Diese Zeitform, die hier in der Elberfelder vorkommt, der uns liebt, ist für mich persönlich aber etwas eindrücklicher, denn es steht hier das zeitlose Präsens. Damit soll darauf hingewiesen werden, auf die dauerhafte, ununterbrochene, unwandelbare Liebe des Herrn Jesus. Er hat uns damals geliebt. Er liebt uns noch immer, völlig unverändert heute. Und er wird uns genau mit der gleichen Liebe und mit der gleichen Kraft der Liebe in alle Ewigkeit lieben. Und das wird durch dieses Präsens ausgedrückt, dem, der uns liebt. Und was ist das doch großartig, wenn wir uns das einmal bewusst machen, dass wir Gegenstand der Liebe des Herrn Jesus sein dürfen. Einer Liebe, die nie abnimmt. Einer Liebe, die unveränderlich ist. Eine Liebe, die von Anfang bis Ende, und so sagt es ja auch mal, oder sagt es Johannes auch zu seinen Jüngern in Johannes 13, Vers 1, der uns liebt bis ans Ende. Dann das Zweite, uns von unseren Sünden gewaschen hat. Auch hier, wer vielleicht eine Menge Übersetzung hat oder eine revidierte Elberfelder Übersetzung hat, da heißt es, der uns von unseren Sünden befreit oder erlöst hat. Auch das ist wiederum eine Frage der Lesart. Aber auch hier finde ich dieses, der uns von unseren Sünden gewaschen hat, eindrücklich. Zunächst einmal steht hier die Zeitform der vollendeten Tatsache. Das heißt, wir sind ein für alle Mal, für alle Zeiten von unseren Sünden reingewaschen. Und wenn wir den Bezug machen zu 3. Mose Kapitel 8, bei der Einsetzung der Priester, was war das Erste, das erfolgen musste, damit die Priester eingesetzt werden konnten? Römer 3. Mose Kapitel 8, Vers 6. Die Priester, Aaron und seine Söhne, mussten gewaschen werden. Es geht hier um eine Ganzkörperwaschung. Es geht hier um Reinigung. Und hier haben wir sozusagen das, was im 3. Mosebuch symbolisch angedeutet wird, eine Waschung mit Wasser, haben wir hier sozusagen die Wirklichkeit durch das Werk des Herrn Jesus, durch sein Opfer, durch sein Vergießen, dass er sein Leben hingegeben hat, seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod am Kreuz von Golgatha, hat er uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen. Und dann kommt eben das Dritte, und uns gemacht hat. Und auch hier steht die Zeitform der Tatsache. Der Herr Jesus hat uns in eine neue Stellung gebracht. Er hat uns in eine neue Berufung hineingeführt. Es ist das Werk der Gnade. Und zu was hat er uns gemacht? Zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Was heißt dieser Ausdruck, ein Königtum zu Priester? Das bedeutet, alle Gläubigen zusammen bilden ein Königtum und dieses Königtum besteht aus einzelnen Priestern. Königtum ist sozusagen das Kollektiv, das ist das Ganze. Alle Gläubige zusammen bilden dieses Königtum und der Einzelne, der zu diesem Königtum gehört, ist aber gleichzeitig ein Priester. Was bedeutet der Begriff Königtum? Das hat eine zweifache Bedeutung. Königtum bedeutet ein Volk, das ihn als König hat. oder aber auch ein Volk, das mit dem König herrscht. Und wir sehen in der Bibel, dass beides wahr ist. Und dann diese wunderbare Aussage, jeder Gläubige, unabhängig von seiner geistlichen Reife, seinem geistlichen Verständnis, wir sind zu Priestern Gottes gemacht worden. Das heißt, wir haben alle das gleiche Vorrecht und den gleichen Zugang zu Gott. Du und ich, wenn du ein Kind Gottes bist, wir sind dazu berufen, Priester Gottes zu sein. Es hat ein Bibelkommentator Folgendes geschrieben: Das ist ein ungeheures Vorrecht, ein höheres gibt es nicht. Wir sind berufen, vor Gott zu treten und ihn anzubeten. Dazu hat er uns ehemalige Empörer und Gotteslästerer erlöst. Und das ist auch interessant, wenn wir uns nochmal anschauen, den Unterschied zum Alten Testament. Wir wollen einen kurzen Blick nochmal ins Alte Testament hineinwerfen, um das, was hier ausgesagt wird, einfach noch mehr zu unterstreichen und uns noch mehr bewusst zu machen, welch unendliches Vorrecht, welch unendliche Segnung die Schrift hier vor unsere Herzen legt. Schlagt einmal mit mir auf, nochmal 2. Mose Kapitel 19. Denn diese Begriffskombination Königtum, Priester, das erinnert denjenigen, der in der Schrift bewandert ist, an 2. Mose Kapitel 19. Das Volk Israel am Berg Sinai, nachdem sie aus Ägypten erlöst und aus Ägypten herausgeführt worden sind, von Gott an den Sinai gebracht worden sind, damit sie dort mit ihm in den Bund eintreten, dann lesen wir über diesen Bund Folgendes. Ab Vers 4, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Kindern Israel reden sollst. Also hier sehen wir das alttestamentliche Bundesvolk, von Gott erlöst und befreit. Es soll mit Gott in einen Bund treten. Und dieser Bund umfasst ihre Berufung. Vers 6, sie sollen ein Königreich von Priestern sein. Aber jetzt kommt das Entscheidende in Vers 5, wann wird es Wirklichkeit sein? Da heißt es, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet. Das heißt, es ist hier ein bedingter Bund. Dieser Bund und die Erfüllung dieses Bundes und dass Israel diese Segnung praktisch erfährt, ist an eine Bedingung geknüpft. Gott stellt die Verwirklichung dieses Bundes in die Verantwortung des Menschen. Aber es war Gottes ursprünglicher Gedanke, dass das ganze Volk, jeder einzelne Israelit, ein Priester Gottes sein sollte. Und dann kommt aber bereits in 2. Mose 32 das große Problem. Das Volk macht sich dieses goldene Kalb und versucht, über diesen Weg Gott anzubeten und zu verehren. Und damit brechen sie unmittelbar, nachdem sie in diesen Bund eingetreten sind, brechen sie die ersten 3 Gebote. Niemand neben mir. Sie verleugnen die Einzigartigkeit Gottes. Sie machen sich ein Bild und sie missbrauchen den Namen Gottes. Und damit war, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hört und den Bund haltet, damit war es um diesen Bund geschehen. Der Mensch versagt, der Mensch hat das, was Gott dem Volk in diesem Bund zugedacht hat, zerstört. Und innerhalb dieser Begebenheit mit dem goldenen Kalb ruft dann Gott das Volk auf, sich ganz auf seine Seite zu stellen. Es reagiert aber auf diesen Aufruf nur ein einziger Stamm, nämlich der Stamm Levi. Und dann heißt es in Kapitel 32, Vers 29 folgendes. 2. Mose 32, Vers 29 heißt es dann, und Mose sprach, weiht euch heute dem Herrn, ja jeder in seinem Sohn und in seinem Bruder, um heute Segen auf euch zu bringen. Und das ist genau das, was passiert. Levi weiht sich dem Herrn, sie stellen sich ganz auf die Seite des Herrn, sie üben das Gericht Gottes aus, ohne Ansehen der Person, und dadurch bringen sie Segen auf sich. Und dieser Segen ist eben der, dass sie dazu berufen sind, dann die Diener am Heiligtum zu sein und dass Aaron und seine Familie zu Priestern Gottes werden. Und das ist der Grund, warum nicht das ganze Volk Israel Priester Gottes waren, sondern nachher dann eine Familie, Aaron und seine Söhne. Und wenn wir dann den weiteren Verlauf der Geschichte anschauen, dann sehen wir auch hier ein immer wiederkehrendes Versagen. Denkt zum Beispiel an das 1. Samuel-Buch, an die Anfangskapitel, Eli und seine Söhne, Hophnias und Phinehas, und die Folge ist Ichabod. Die Herrlichkeit des Herrn ist vom Volk gewichen. Aber, um das noch ganz kurz auszuführen, es gibt aber in der Zukunft eine wunderbare Verheißung. Schlagen wir da dazu auf, Jesaja Kapitel 61. Jesaja Kapitel 61, die Verse 1 bis 8. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, die zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, Freiheit auszurufen, den Gefangenen, und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Jahr des Wohlgefallens des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden Zions aufzusetzen und ihnen zu geben Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie genannt werden Terebinden der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seiner Verherrlichung. Und sie werden die uralten Trümmer aufbauen, die Verwüstungen der Vorzeit aufrichten, und sie werden die verödeten Städte erneuern, was wüst lag von Geschlecht zu Geschlecht. Und Fremde werden dastehen und eure Herden weiden, und Ausländer werden eure Ackerbauern und eure Weingärtner sein. Ihr werdet Priester des Herrn genannt werden, Diener unseres Gottes, wird man euch nennen, ihr werdet die Reichtümer der Nationen genießen und in ihre Herrlichkeit eintreten. Anstatt eurer Schmach werdet ihr das Doppelte haben und anstatt der Schande werden sie jubeln über ihr Teil. Darum werden sie in ihrem Land das Doppelte besitzen, werden ewige Freude haben. Denn ich, der Herr, liebe das Recht, ich hasse den frevelhaften Raub und ich werde ihnen ihre Belohnung in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Und hier haben wir die wunderbare Verheißung und Zusage für das Volk Israel, dass trotz ihres Versagens auch Gott mit ihnen sein Ziel erreichen wird. Es wird eine Zeit kommen, wo das ganze Volk, das dann zu dem Zeitpunkt übrig sein wird, wieder Priester Gottes genannt werden wird. Und es ist interessant, das Neue Testament greift es auf. Wenn wir aufschlagen, Lukas Kapitel 4, finden wir noch eine interessante Erklärung und einen Hinweis, um diese Stelle aus Jesaja 61 besser zu verstehen. Und zwar Lukas Evangelium Kapitel 4, die Verse 6, ab Vers 16. Und zwar, da lesen wir Folgendes, der Herr Jesus kommt in seine Heimatstadt nach Nazareth Er geht am Sabbat in die Synagoge, es wird ihm die Schriftrolle gereicht und er liest genau diesen Abschnitt aus Jesaja 61 vor, den wir gerade gelesen haben. Und jetzt achtet einmal, was der Herr Jesus liest. Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Augenlicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es den Dienern zurück und setzte sich, und die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und habt ihr verstanden, was hier passiert ist? Der Herr Jesus beginnt, diese Stelle aus Jesaja 61 vorzulesen. Und er beginnt zu lesen, bis es heißt, es kommt der Tag des Wohlgefallens, oder hier, Lukas gibt es wieder, der wohlangenehme Tag des Herrn. Und dann macht er die Schriftrolle zu und sagt, dies ist heute vor euren Augen erfüllt. Das heißt, dieser wohlangenehme Tag des Herrn, der hat begonnen mit dem Dienst des Herrn Jesus als Mensch auf dieser Erde. Aber was lässt der Herr Jesus weg? Den Tag der Rache und der Tröstung Zions. Weil das noch in der Zukunft liegt. Aber dieser Tag der Rache und der Tag der Tröstung Zions, er wird kommen. Und wenn dieser Tag kommt, dann wird das Volk wiederum eingesetzt werden als Priester Gottes. Und in Vers 7 Jesaja haben wir gesehen, das steht in Verbindung mit einem ewigen Bund. Und damit ist ja der neue Bund gemeint. Und das heißt, wir haben die wunderbare Tatsache, das, was sich einmal für Israel erfüllen wird im neuen Bund, daran dürfen wir als Gläubige bereits jetzt schon geistlich Anteil haben. Indem nämlich der Mittler dieses Bundes uns zu Priestern seinem Gott und Vater gemacht hat. Und achtet auch nochmal auf diesen Unterschied. Bei Israel heißt es, wenn. Bei uns heißt es, er hat gemacht. Es ist allein abhängig von dem Werk des Sohnes. Es ist allein seine Gnade. Es ist fest, es ist bedingungslos. Es gibt kein Wenn, sondern es ist Tatsache. Egal wie lange du schon gläubig bist, egal wie reif du im Glauben bist, egal wie weit fortgeschritten du im Leben in der Heiligung bist, egal wie tief deine Bibelkenntnis ist. Du bist ab dem ersten Tag der Rettung, ab dem ersten Tag, wo das Erlösungswerk des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha für dich wirksam wird, bist du ein Priester Gottes. Und wir finden das noch einmal an zwei Stellen in der Offenbarung, die möchte ich uns auch lesen, Offenbarung Kapitel 5. Die Verse 8 bis 10. Wo wir einen Einblick bekommen in den Himmel, die Erlösten um den Thron Gottes und sie singen dieses neue Lied. Vers 9, und sie singen ein neues Lied, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden, hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Du hast sie gemacht. Es ist Tatsache. Es ist etwas, das bereits jetzt schon begonnen hat. Wir üben jetzt schon den Priesterdienst aus. Die Herrschaft, das wird erst kommen, wenn der Herr Jesus wiedergekommen ist. Das ist leider immer das, was alle Charismatiker zu großem geistlichen Schaden durcheinander werfen, wenn sie meinen, die Herrschaft sei jetzt schon. Und es zeigt uns etwas, dass wir den Priesterdienst auch in alle Ewigkeit ausüben werden. Auch im Himmel wird es ein ganz wichtiger Bestandteil unserer ewigen Berufung sein. Und die dritte Stelle ist Offenbarung Kapitel 20, die Verse 4 bis 6. Da heißt es, und ich sah Throne und sie saßen darauf und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Und die, die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und in ihre Hand. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Auch hier wiederum dieser Gedanke, und jetzt ist mir noch eines ganz, ganz wichtig. Jeder Gläubige, jedes Kind Gottes ist ein Priester Gottes. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die katholische Kirche uns anschauen, und das ist zum Beispiel auch der große Unterschied zum Alten Testament. Im Alten Testament, aufgrund des Versagen des Volkes, konnte nicht das ganze Volk Priester Gottes sein. Weil aber im Neuen Testament alles abhängt vom Werk des Herrn Jesus und allein auf ihn gegründet ist, ist das ganze Volk Gottes, jeder einzelne Erlöste, einen Priester Gottes. Und wenn man hier jetzt das Volk Gottes aufspaltet, eine Priesterklasse einführt, die durch menschliche Ordination, die dazu berechtigt ist, weil Menschen sie dazu machen und dazu ernennen und dazu befähigen, dann ist das keine Kleinigkeit. Dann ist das nicht einfach ein unterschiedlicher Frömmigkeitsstil, wie man heute immer so versucht, die Unterschiede wegzuwischen. Sondern wir müssen uns bewusst sein, das ist ein direkter Angriff auf die Gnade und das Erlösungswerk des Herrn Jesus. Denn sie tun so, als ob Jesus nicht am Kreuz gestorben wäre. Sie gehen quasi zurück in eine Zeit, als der Tod des Herrn Jesus und sein Erlösungswerk und die Segnungen, die damit verbunden sind, noch nicht Wirklichkeit sind. Und das muss man sich bewusst sein, was hier passiert. Und deswegen haben auch die Reformatoren so dagegen angekämpft. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Bruder Jacob, der folgendes schreibt: Wir aber haben den Zugang durch den zerrissenen Vorhang. Hebräer 10, Vers 19 bis 22. Diesen Zugang hat jedes Kind Gottes, auch das Jüngste und Schwächste. Eine besondere Priesterklasse steht im vollkommenen Widerspruch zu dem Christentum. Sie verleugnet die Vollkommenheit des Werkes Christi und die grundsätzliche Stellung der Christen. Wir wollen uns dann nächstes Mal damit beschäftigen, was jetzt unser Dienst, unsere Aufgabe als Priester Gottes ist. Aber für heute möchte ich einfach damit schließen, mit der Frage: Hast du wirklich einmal Gott bewusst dafür gedankt, dass er dich zu einem Priester Gottes gemacht hat? Dass er dich mit diesem unendlichen Vorrecht, das weder Israel hatte, das der Mensch durch die Sünde mit dem Sündenfall verloren hat, dass das aber durch das Werk des Herrn Jesus für uns Wirklichkeit sein darf. Amen.